Hallo und herzlich willkommen zur 619. Ausgabe des Textilvergehens. Wir erleben die letzten warmen Tage des Sommers und senden aus der Kleinschorfheide hier nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel der Männer bei Borussia Dortmund, das 1:3 verloren ging. Ich begrüße hier Steffi. Hallo.
Einen sehr schönen guten Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr gerade zuhört.
Und Nadine in Altklinike. Hallo.
Hallöchen.
Und da muss wohl wieder jemand hier sein. Sound noch ausmachen, das mache ich auch schnell, wie immer. Und wir müssen natürlich sagen, wir sind, bei Sky wären wir die Deadline Day Reporter, oder? Weil es ist der 1. September, 17.17 Uhr, volle Transparenz. Noch ist nicht alles klar beim 1. FC Union Berlin.
Aber manches.
Was die Männermannschaft betrifft mit Zu- und Abgängen. Aber das kann sich noch sehr late entscheiden hier. Also niemand bedauert es ja mehr als ich, dass Bunky nicht mehr täglich irgendwelchen Berliner Medien schreibt. Dann muss ich das halt jetzt immer so ein bisschen auch übernehmen. Aber Lucas Toussaint hat dem 1. FC Union Berlin den Rücken gekehrt und ist ganz weit im Westen Frankreichs gelandet, nämlich bei Brest. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Fußballmannschaft haben.
Jetzt wisst ihr das.
Start Brest, ja. Und könnt ihr noch die Anekdote beisteuern, dass...
War, ich google jetzt erstmal, wo überhaupt Brest ist. Wer weiß, was du hier wieder erzählt hast.
Ja, Bretagne ganz links. Und... Ich wollte sagen, dass im wiedervereinigten Schulsystem wir in unserer ersten Geografiestunde irgendwo so eine Aufgabe bekommen hatten, wir sollten Brest auf der Landkarte eintragen. Und ich habe es halt da eingetragen, wo ich es kannte, nämlich sehr weit im Osten, in Belarus. Und dann meinten aber das in Frankreich, das kannte ich aber nicht, weil das war ja noch nicht so unsere...
Also das unten unter dem großen Wasser.
Unten?
Ja.
Wie weit unten? Nee, da... Ist im Westen, nicht unten. Guck mal, wo Frankreich da ist. Da, ist ganz weit im Westen von Frankreich, im Norden.
Okay, aber auf alle Fälle am großen Wasser.
Also unten ist bei Steffi oben.
Ja, stimmt. Geografie mit Textilvergehen immer schön.
Ja, tief im Westen.
Okay, ja, du hast recht. Wenn ich es mir mal so im Ganzen angucke, dann ist es Nordwesten, aber um eine Ecke.
Gut.
Okay, halt klar. Hab.
Es gibt da auch so ein Radrennen. Daniel ist nicht da. Auch diese Aufgabe muss ich jetzt noch übernehmen. Es ist wirklich alles auf meinen Schultern. Ein Brevet, wie das so schön heißt. Paris-Brest-Paris. Kann man auch fahren. Werde ich nie tun. Aber wer möchte und sich dafür qualifiziert, bitte sehr. Nadine.
Ich nicht.
Möchtest du Lucas Toussaint außer Au revoir noch etwas sagen?
Ach so. Ja, Tschüsselchen.
Was bleibt von Tusa?
Er hatte immer gute Laune und einen Bart.
Ich habe immer nur gehört, er hat sich in Berlin gut wohlgefühlt.
Das stimmt, das stimmt.
Schön. Deswegen ist er wahrscheinlich auch innerhalb von Berlin gewechselt.
Aber ich habe im Vorgespräch schon gesagt, 5 Jahre Berlin, 3 Jahre bei Hertha, 2 Jahre bei Union, 5 Jahre Kampf um den Klassenerhalt, einmal nicht erfolgreich, sonst relativ erfolgreich dabei. Aber auch nicht das, was er sich, glaube ich, sportlich vorgestellt hatte.
Wahrscheinlich.
Und aber umgekehrt sich sportlich auch von ihm vorgestellt wurde. Weil ich muss ja schon sagen, trotz der technischen Fähigkeiten, die er zweifellos hat, er war nie integraler Bestandteil einer Startelf.
Lass mich so sagen, ich habe nie gedacht, ohne Toussaint ist das keine Mannschaft. Und ich glaube, das beschreibt es. Also ohne, dass er schlecht ist oder so, sondern einfach, das ist die Person, die ich immer auch irgendwie ja nicht mehr so richtig auf dem Zettel hatte. Da war ich immer bei einer Einwechslung eher überrascht. Achso, der ist ja auch noch da.
Seine Biografie heißt dann wahrscheinlich irgendwann von Baustellen und Abstiegen oder so.
Ja. Und wie gesagt, nicht für alles davon kann er, aber das muss man mal so sagen. Das ist, sicherlich kommen da auch immer so Dinge zusammen in so einer Fußballkarriere, die man sich irgendwie anders gedacht hat.
Das ist also, richtig. Aber Union hat in der Abschiedspressemitteilung auch an den Auftritt erinnert, an den wir uns vielleicht alle erinnern bei Toussaint, nämlich dieses eine Champions-League-Spiel gegen Prager. wo er das eine Tor für Geraldo Becker so wirklich sehr gut vorbereitet und überhaupt ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Union hat es trotzdem verloren, wie so ziemlich alle diese Spiele in der Phase, aber das war ein gutes Spiel von ihm.
Ja, dann danke für das eine gute Spiel.
Ja, gut. Also fällt für mich, also menschlich, wie gesagt, als Tutti, aber oder Tutti, ne? Schön auf Italienisch. Dem Franzosen noch was mitgeben.
Mailand oder Madrid?
Ja,
Hauptsache Frankreich.
Frankreich.
Aber sportlich gesehen muss man natürlich schon sagen, dass er, dass es einfach ein uneingelöstes Versprechen geblieben ist.
Ja, und auch so ein bisschen der erwartbare Abgang, glaube ich. Also jetzt nicht, man geht nicht im Bösen auseinander, aber auch absehbar so ein Stück weit. Also nicht die ganz dolle Knallerüberraschung.
Nee. Gut. Dann schauen wir mal, was in dieser einen Stunde noch passiert, ob Diogo Leite doch noch einen Verein findet, der ein Angebot hinterlegt, das Union annimmt. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Und gleichzeitig, ob Union dann Saint-Just noch verpflichtet, ja oder nein. Und vielleicht kommt ja noch schnell jemand noch fürs Mittelfeld. Aber ich glaube, das vielleicht nicht mehr. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Bleibt einfach dran. Ihr wisst
wir quatschen einfach durch bis Mitternacht. Nein.
Genau. Für die, die live aber hören, die wissen ja eh mehr.
Genau. So, Nadine.
Ja.
3:0 verliert Union bei Borussia Dortmund. Eigentlich könnte man da schnell einen Haken dran machen und sagen, alles wie immer.
3 Gegentore weniger als beim letzten Mal, ne?
Ja, ich habe schon gelesen, beim RBB hat Till Oppermann geschrieben, man kann da nochmal drüber nachdenken, ob es jetzt halb so schlecht oder doppelt so gut war wie beim letzten Mal. Dass er mit 0-6 verloren wurde.
Halb so schlecht?
Ich würde sagen, ich lasse mich auf solche Vergleiche gar nicht erst ein. Weil dieses Spiel an sich schon was aussagt. Und ich würde die These in den Raum stellen, wir haben das Gleiche gesehen wie gegen Stuttgart, nur diesmal nicht in erfolgreich.
Da würde ich dir ja nicht widersprechen. Ich widerspreche dir voll gerne, aber damit kann ich eher was anfangen, weil ich glaube, diese halb so gut und doppelt so schlecht ist irgendwie, ich weiß, wie das gemeint ist und ich weiß, warum man sowas schreibt und ich finde auch nett, wenn man eine schöne, griffige Formulierung findet, aber tatsächlich, um zu beschreiben, was Union gerade macht, kann ich mehr damit anfangen, dass man irgendwie sagt, so, ey, wir haben eigentlich strategisch das Gleiche gemacht und die Chancen, die da waren, tatsächlich nicht verwandelt und Pfosten und Latte haben nie mitgespielt. Freddy Rönnow unterdessen schon. Der hat auch wirklich gute Sachen gemacht. Aber tatsächlich, also ja, aber auch da sind so die Kleinigkeiten, wisst ihr, die so entschieden haben und ich finde auch, um das vorwegzunehmen, das war schon richtig, dass wir das verloren haben. Das war schon leistungsgerecht und hätten jetzt nicht 3 Gegentore sein müssen. Ich glaube, mit 2 wären wir besser unterwegs gewesen. Aber es war schon, bildet schon ab, was Union gerade kann. Bildet auch ab, was Dortmund kann.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Also nach doppelt so gut und halb so schlecht wäre die nächste Frage, war Dortmund so gut oder Union so schlecht? Aber das ist, glaube ich, auch eine nicht so zielführende Frage.
Naja, wenn du jemanden wie Girassi hast, dann hast du jemanden wie Girassi. Und den kriegt auch eigentlich keiner eingefangen. Also das ist halt auch einfach super undankbar. Da kannst du einfach auch nur schlecht aussehen. Also das fand, weil ich fand andere Sachen doof, aber diese, also ich finde es immer doof, Gegentore zu kassieren, ja, aber das war schon, muss ich schlimmerweise mal sagen, das war schöner Fußball, bei den Toren zumindest, das waren gut vorgetragene Sachen und das war ein super starker Einzelspieler, wo ich einfach mal sagen kann, es ist sehr bedauerlich, dass der bei Dortmund spielt, aber es war schon irgendwie so ein Klassenunterschied, den ich da gesehen habe. Ich sage so, wir brauchen eine wirklich krasse Verteidigung, um sowas aufhalten zu können. Und das passiert halt. Das passiert halt schneller, als man gucken kann. Ich kann einfach anerkennen, dass die das gut gemacht haben, dass sie das schlau gemacht haben und dass es halt zumindest das zweite Tor, also insbesondere das zweite Tor, einfach auch gut aussah. War einfach schön. War einfach gut gemacht. Und das kann man, glaube ich, auch mal respektieren. Auch wenn man es doof findet. Das geht gleichzeitig. Also schon eher Dortmund ziemlich gut. Dortmund nicht in Bestform. Und ja, ich weiß, es gibt Mannschaften, die Dinge besser können, aber das war schon einfach eine starke Mannschaft.
Ja, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich würde der individuellen Qualität von Guirassy auch zustimmen. Auf jeden Fall. Aber er hat jetzt auch nur noch halb so viele Tore gemacht wie im letzten Spiel. Also das, da zeigt die Tendenz auch nach unten. Da, du hast aber einen Punkt gesagt, mit kann die Abwehr nicht konsequent was dagegen machen. Und da würde ich halt sagen, ja und nein. Ich weiß, was du meinst. Also bei der individuellen Klasse von Guirassy würde ich sagen, kriegst du wahrscheinlich wirklich nicht immer über 90 Minuten weg.
Ja.
Aber du kannst den Rest kann man schon auch angehen.
Dass wir vermeidbare Fehler gemacht haben, möchte ich damit überhaupt nicht in Abrede gestellt haben. Ja, aber es gibt so Momente, wo du einfach sagen kannst, gut, der ist weg. Es ist vorbei jetzt. Also das siehst du schon in der Entstehung. Und das ist, ja, passiert.
Ich glaube, dass wir vielleicht, bevor wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen bei dem Spiel, in so eine Sache reingehen müssen. Wir haben jetzt gesehen, und das war das, was ich meinte, ist ähnlich wie gegen Stuttgart, Union lässt halt auch einiges zu. Gegen Stuttgart ja auch ähnlich viele Chancen, hätte ich gesagt, wie gegen Dortmund zugelassen, von der Qualität. Nur dann, hast du ja gesagt, Latte Pfosten und das Unvermögen der Stuttgarter Angreifer.
Ja.
Und Guirassy hat es halt genutzt, okay. Aber er hat auch nicht alle genutzt, muss ich auch sagen. Also er hat da auch was liegen lassen, obwohl es wirklich sehr schön aufgelegt war. Grüße an Tom Rothe.
Na, seine ersten beiden Dinger waren echt so, der kann ja gar nichts.
Ja. Aber da, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen, ich will nicht sagen Nachsicht walten lassen, aber wir haben im Vergleich zum vergangenen Jahr bei der Dreierabwehr ja zwei sehr junge startende Spieler. Und da muss man sowas einpreisen. Das ist für mich sehr schwer zu akzeptieren, aber es ist so. Und das ist halt so ein Lerneffekt. Geh nochmal auf Till Oppermanns Text zurück, verlinke ich gerne nochmal. Der gesagt hat, ja, aber von wem sollen sie es denn lernen? Meint er in zweierlei Hinsicht. Also einerseits, weil in der Abwehr jetzt so viel Erfahrung jetzt auch nicht mehr da ist, was die IVs betrifft, falls Diogo Leth auch geht. Dann hätten wir noch Daniel Duki, aber könnte ja auch sein Schuss kommen. Also irgendwas passiert da. Und das Zweite war, von wem sollen sie es lernen? Da ging es ums Thema Spielaufbau. Das ist aber nochmal ein anderes Thema und betraf dann die gesamte Mannschaft, die ja sehr verjüngt ist. Aber wollen wir kurz ins Detail gehen. Bei der Aufstellung hat sich ja Steffen Baumgart für dieselbe Elf gegen Stuttgart entschieden, bis auf einen Wechsel. Kral kam für Schäfer. Und die Begründung war aus der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er aus dem Ballgewinn den tiefen Weg nach vorne besser machen wollte und deswegen Kral genommen hat. Und da habe ich natürlich, also ich kenne Alex Kral jetzt nur aus Anschauung im Spiel, nicht aus dem Training. Das ist mir jetzt nicht so, Nadine, du guckst auch schon so leicht verwirrt.
Ich weiß gerade nicht, also ob ich das falsch verstehe oder so, oder ob mein Kopf da irgendwie was anderes gesehen hat, weil ich würde eigentlich eher sagen, dass das dann eher doch für Schäfer spricht als für Kral.
Ja, also was ich bei Kral sehe, ist halt, er dribbelt halt dann an, aber dass er diese Pässe nach vorne spielt, die sehe ich halt gar nicht.
Eben, also Schäfer ist ja schon einer, der dann auch mal ins Dribbling reingeht oder in den Zweikampf geht und sich da durchaus gut behauptet. Und der, glaube ich, auch ein paar Meter schneller ist als Kral.
Ja, das weiß man bei Union immer nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich erinnere dann immer daran, dass Kevin Vogt ja auch eher ein schnellerer IV war und immer gesagt wurde, der sei so langsam.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es so, dass tatsächlich das im Training Kral diese Rolle besser hinbekommt. Und Union hat ja prinzipiell Probleme, diese Pässe nach vorne zu spielen oder so schneller in die Spitze zu spielen, platziert. Dann im Wettkampfmodus, dass man es dann halt einfach nur nicht sieht. Also insofern hat er vielleicht eine Idee gehabt. Ich würde sagen, hat jetzt nicht zwangsläufig funktioniert.
Nee.
Aber die ich habe so für mich dieses Spiel von Dortmund so in drei Phasen geteilt. Und ich fand mit der ersten Phase so die ersten 20, 25 Minuten kann man doch sehr zufrieden sein. Das war doch ein gutes Spiel auch von Union, oder?
Ich habe, glaube ich, am Anfang die ganze Zeit mich über alles gefreut, was gut funktioniert hat. Und immer gedacht, ja, wieder eine Minute ohne Gegentor. Wieder eine Minute ohne Gegentor. Da habe ich wirklich doch, also bis doch grob in die 40. Drin dachte ich so, oh, das ist verteidigbar. Irgendwann dachte ich das denn nicht mehr. Aber bis dahin hatte ich das Gefühl, wenn wir uns ganz doll anstrengen, dann gehen wir hier auf alle Fälle nicht so schlecht raus wie beim letzten Mal. Nee, aber da hatte ich tatsächlich Tor schießen, Sieg ja nicht so, aber vielleicht kriegen wir alles wegverteidigt des Todes, so wie ich zum Beispiel bei Stuttgart das Gefühl hatte, die hatten irgendwann auch keinen Bock mehr. Also das war irgendwann so, oh, das nervt. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir da hinkommen. Das gestaltete sich dann leider anders. Aber ich war tatsächlich auch mit der ersten so grob halben Stunde sehr, sehr einverstanden. Da hat sehr viele auch hingehauen.
Es gab zwei Szenen und man kann ja überlegen, an welcher das war. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge die waren. Wir haben es ja am Fernsehen geguckt.
Ja.
Grüße an Datsen, die mich dazu gebracht haben, doch nochmal ein Jahr zu verlängern. Sky habe ich trotzdem abgeschworen. Und Datsen auch nur, weil sie auch die Frauen-Bundesliga noch drin haben. Aber da hat man eine Szene gesehen, wo Steffen Baumgart die Mütze vom Kopf nimmt, sich auf die Stirn schlägt und dann eine Sekunde später dann nochmal das Zeichen für Abstände halten macht. Da habe ich schon gedacht, wer ist ein Comic, hat er die Mütze auch gefressen? Und dann gab es diesen Rückpass von Tom Rothe auf Freddy Renault, der aber wirklich butterweich in den Lauf von Guirassy kam, der davon selber, glaube ich, auch ein bisschen überrascht war, dass er den da so bekommt und dann auch nicht genau wusste, wie er das jetzt am besten machen wollte und wollte dann Renault tunneln, aber Renault sagt,
so einfach nicht.
Zu, also hat das Knie runtergemacht und bleibt halt lange stehen. Das ist halt, da würde ich immer sagen, ist auch die Erfahrung eines Torhüters, der schon ein paar Saisons gespielt hat, der bleibt halt stehen. Mhm. Also der geht nicht so schnell runter. Das finde ich halt, der bietet einem Stürmer wenig an.
Ja, das erste Ding von Guirassy war ja das, wo er so von rechts in den Strafraum gelaufen kommt und den dann reinwuchten will und schießt den aber irgendwie bis nach Gelsenkirchen rüber.
Aber es war gar nicht so, also es war so aus den spitzen Winkeln. Mhm. Es war übrigens auch nicht so knapp, wie das erst in der ersten Einstellung aussah.
Nee, der war komplett verzogen. Also der ging ja wirklich, war jetzt nicht Stadiondach, aber der ging halt wirklich drüber, deutlich drüber. Das war schon so, okay, aus 5 Metern solltest du zumindest irgendwie das Tor oder das Netz treffen. Und wenn du das Außennetz triffst.
Ich glaube, das ist nur quasi der Ausfallwinkel, der so aussah, aber der ersten Einstellung habe ich auch gedacht. Aber dann gab es so eine Hintertoreinstellung und ich glaube, der war keinen Meter am Tor vorbei.
Trotzdem, also, er stand 5 Meter vor dem Tor. Er ist Bundesliga-Profi und ja, soll ein ganz guter Stürmer sein. Also weiß ich jetzt
oben
nicht.
Oben in die kurze Ecke zu schießen, das war, glaube ich, sein Ziel.
Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, er muss ins kurze Eck und Dreiangel treffen, sondern trifft halt irgendwie das Tor.
Ja, also jedenfalls bei der Chance von Rothe, bei der eingeleiteten Chance.
Schon, aber.
Da habe ich danach gedacht, den muss Tom Rothe jetzt aber wirklich schnell vergessen, diesen Pass, damit er nicht denkt die ganze Zeit, oh, jetzt bitte keinen Fehler machen, weil wir wissen alle, was dann passiert, wenn man nachdenkt und denkt, keinen Fehler machen, dann wackeln die Knie und man macht sehr viele Fehler. Und ja, und irgendwo in dieser Phase ging es irgendwie südwärts, wie man so schön sagt. Also es ging so ein bisschen nach hinten oder wie auch immer.
Bergab,
danke.
Gerne.
Ja, und Björn Brandt hat danach gesagt, dass Dortmund mehr auf die Flügel gegangen ist, also da gedoppelt hat, um Überzahl zu schaffen, um sich dort durchzusetzen und auch Union aus dem Zentrum rauszuziehen. Und ich würde sagen, es hat dann auch geklappt. Also irgendwie kam ja dann so in dieser Phase, du sagst ab der 30., andere sagen ab der 25., so ein Unwohlgefühl auf.
Ja, ich meine das wirklich tatsächlich, nee, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das ist eher so gefühlt.
Hm. Ja, und war es dann auch so ein bisschen. Und ich weiß jetzt auch nicht, also man sagt dann, ja, man kommt dann nicht mehr so in die Zweikämpfe und so und rennt halt hinterher, aber der Zugriff fehlt. Dortmund kommt besser ins direkte Spiel und wird schneller. Aber dieses 0-1, da sage ich halt so, das war schon auch zu verteidigen. Und da rede ich nicht von Querfeld am Ende, sondern ich rede vorne bei Kutu war es, glaube ich, mit der Flanke.
Ich glaube, ja.
Und der legt sich ja den Ball, also der kommt da so an und ist ein Linksfuß, der auf rechts spielt da in dem Moment. Und legt sich den Ball dann vom rechten Fuß auf links und kann das halt machen. Und das, diese Zeit, das ist, glaube ich, der Moment gewesen, wo ich sage, da war das Ding zu verteidigen. Und ich glaube, da ist Rotes dann auch dazugekommen und hat dann, glaube ich, dann hinten ein bisschen offen gelassen, logischerweise. Wir sind dann zu zweit dahin, aber da war es eigentlich schon zu spät.
Ja, das ist so dieses Ding, was wir andersrum in den ersten Bundesligaspielen hatten, wo wir gesagt haben, ja, man hat halt nicht mehr viel Zeit, ne? Wo wir zu viel Zeit gebraucht haben und dann immer schon gegen auf dem Fuß stand. So haben wir jetzt Dortmund einfach viel zu viel Zeit gegeben einfach. Also da muss man schneller drauf sein, muss man schneller irgendwie den Ball wieder in die eigenen Reihen bekommen.
Ja, und das hat sonst, muss ich sagen, in dieser ersten Phase, die so gut war, da war ja nicht nur das Verteidigen gut, da waren auch diese Phasen des Nachrückens nach vorne gut, sodass die Mannschaft im Prinzip diszipliniert als Mannschaft gespielt hat. Und dann ist es so ein bisschen zerbrochen. War so mein Gefühl, man hat sich A, ein bisschen hinten reindrücken lassen und dann waren halt nach vorne die Sachen auch komplett unplatziert. Dieses Tor, da gab es jetzt sehr viele Leute, auch bei uns im Chat, die dann geschrieben haben, ja, abpfeift, und das war irregulärer Zweikampf von Guirassy gegen Querfeld. Nadine, du nickst, siehst du es auch so?
Ich sehe es auch so. Also ich finde, dass er Querfeld viel zu sehr in den Nacken hält und ihn viel zu sehr runterdrückt. Ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass Querfeld irgendwie auch ein gestandener Typ ist und auch ein bisschen was auf den Knochen hat und da sicherlich anders und vorher schon gegenhalten kann. Aber trotzdem hat halt der Arm von Guirassy hat halt nichts in dem Nacken von Leo Querfeld zu suchen. Und es ist schon ein sehr, sehr deutliches Wegdrücken, womit er sich halt den Vorteil erschafft, dass er Querfeld vom Tor wegdrückt und selbst dann halt diesen Schritt näher am Ball ist und den dann halt auch wirklich reindrücken kann. Deswegen, wie gesagt, ist es aus meiner Sicht schon so. Die rangen zwar beide vorher schon, aber trotzdem hat halt diese Armbewegung eigentlich da nichts zu suchen.
Kann man so sehen. Ich sehe es nicht so. Ich finde, das war halt so, dass Querfeld einfach stabiler stehen muss. Dann, also einfach, ne? Haha, also in Anführungszeichen.
Ne, ich glaube ja, dadurch, dass er einen Schritt in die Richtung von Guirassy machen will und sich vor, also zwischen Ball und Guirassy stellen will, glaube ich, steht er auch nicht komplett im Gleichgewicht. Und dann ist es natürlich nochmal einfacher, wenn du nur auf einem Bein stehst, dich nochmal so wegzudrücken. Deswegen, glaube ich, hat er da eigentlich gar nicht so die Chance zu, irgendwie aufrecht stehen zu bleiben.
Für mich so ein Zeichen ist, ehrlich gesagt, dass, glaube ich, keiner groß auch danach irgendwie da für diesen Zweikampf noch irgendwas gefordert hätte. Trainer hat auch gesagt, okay, das muss er lernen.
Ja, muss er.
Und ja, also da einfach ein bisschen cleverer sich wahrscheinlich in diesen Zweikampf reinhauen. Und das ist dann so. Ich habe heute auch gedacht, ist dann einfach Lehrgeld.
Ja.
Aber so wird er, also im Zweifelsfall wird er halt auch einfach dadurch besser. Also da fand das jetzt nicht so, ich würde ihn das auch nicht so zwangsläufig so ankreiden, sondern, also im Sinne von, ohne ihn wäre das Tor nicht gefallen, sondern das war schon bei der Flanke.
Genau.
Der Punkt. Und dann gab es aber, also Dortmund hat ja schon auch ein bisschen mitgemacht, gab ja noch die Chance von André Ilic, wo gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen welchen Verteidiger, aber Gregor Kobel hat dann das gemacht, was Freddy Renault nicht macht, nämlich gezögert und hat damit im Prinzip Ilic überhaupt den Raum geboten, da hinzukommen zu diesem Ball. Und er legt ihn am Torwart vorbei, leider dann halt auch knapp auch am Tor. Und da hätte ich schon ganz gern gesehen, ehrlich gesagt, wie er das bestraft.
Oh ja.
Weil man da schon nochmal auch so den Unterschied in der Qualität der Torhüter gesehen hat, fand ich. Also ich halte jetzt Kobel auch nicht für einen schlechten Torhüter oder so, aber dieses Zögern fand ich irgendwie merkwürdig. Und Union geht mit 0-1 da in die Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit gab es ja relativ zügig dann nochmal zwei Chancen für Union aus Standards. Auch wieder Ilic, Kopfball, leider zu unplatziert.
Ilic war irgendwie insgesamt sehr auffällig diesmal, ne? Also der hat mehrere Aktionen gehabt. Das war nicht so, dass man irgendwie in der 35. dachte, ach ja, der spielt ja mit. Sondern der war halt einfach präsent. Klar, blöderweise auch schon mit dem Zusammenprall am Kopf mit Bellingham, glaube ich, war es. Aber
das sah übel aus.
Ja, genau. Das krass, dass sie beide weitergespielt haben. Aber gut, vielleicht war es dann halt wirklich nur die Platzwunde bei Bellingham. Und bei Ilic muss ja auch irgendwas gewesen sein, weil der ja dann mit Turban gespielt hat sogar.
Ich glaube, die haben beide eine Platzwunde gehabt.
Ja. Aber ja, er war auf jeden Fall auffälliger als in manch anderen Spielen.
Ja, er hat ja schon diese Rolle, wie, habt ihr es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, mit den Luftduellen. Also Anderson 2-0 in der Situation. Aber ich muss sagen, das war einfach nicht so gut vorbereitet von Union, solche Sachen. Dann so ab der 20. Minute war da, ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Aber da waren die Bälle in die Spitze, waren einfach nicht so, entweder kamen sie nicht platziert oder sie waren halt einfach zu früh. Das hat Trimmel danach auch nochmal gesagt, dass sie viel zu hektisch nach vorne gespielt haben. Müssen auch eine eher schlechte Passquote gehabt haben. Ich glaube, Rasenfunk hat heute was von knapp 50% Passquote im letzten Drittel bei Union genannt. Dortmund, glaube ich, über 80%. Also das ist schon, also wenn nur jeder zweite Pass im Angriffsdrittel ankommt, dann heißt das schon, also entweder spielst du die halt irgendwo hin oder die sind einfach so, nee, unerreichbar. Ja, also das ist so ein Ding, an dem Union weiterarbeiten muss. Also ich würde das auch einfach so, so Hausaufgabenheft, da kann man das mit reinschreiben. Fand es jetzt nach dem 2-0, können wir gleich drüber reden, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute fiel das? 50., 60.?
Ja, irgendwann Ende, ja. 50.
Und da hat Steffi ja schon gesagt, das ist schön herausgespielt. Es war ja am Ende ein Ball, der von der Seite kam. Gyasi verlängert den zu Bayer und Bayer spielt den dann in die Spitze zu Gyasi. Und damit komplette Abwehrkette überspielt. Querfeld hat Gyasi laufen lassen. Und
Rote hat es abseits aufgehoben.
Braucht immer zwei für eine gute Teamarbeit.
Mit was kann jeder?
Die Alpakas, ne?
Ja. Aber, oh Gott, ist das jetzt schon der inoffizielle Name?
Seit jetzt.
Hier habt ihr es zuerst gehört, ja.
Ich wollte genau das gerade sagen. Ja. Und das war schon ein Wirkungstreffer, ne? Dieses 0-2.
Ja.
Also ab dann war, glaube ich, auch so, war Michi Ballack war ja Co-Kommentator bei Datsen. Ja. Auf jeden Fall mindestens genauso gut wie ich mit Bildern, wenn er am Mikro ist, weil er vom schlimmen Genickschlag gesprochen hatte.
Nackenschlag, ja. Ja,
ich weiß. Aber nicht. Das war es halt. Also
nee, aber Michi Ballack hat ansonsten, finde ich, einen guten Job gemacht, um das auch mal zu sagen. Ja. Also der hat sehr sachlich, also der hat offensichtlich Ahnung von Fußball und kann das aber auch erklären, ohne auszuflippen. Das war schon in Ordnung.
Ja, also der hat auch nicht ganz die Besserwisser-Attitüde. Ich finde ihn auch ganz angenehm. Ja,
fand ich auch. Also
ja, und dieses 2-0 hat jedenfalls in meiner Welt so die dritte Phase des Spiels eingeleitet, Überschrift Schadensbegrenzung.
Oder wo man innerlich denkt, oh, geht denn das schon wieder los? Also, da war mir persönlich dann auch komplett der Zahn gezogen. Also,
ja, der Mannschaft ja auch.
Ja, da war so richtig der Stecker raus und ich dachte so, oh, macht das nicht so schlimm. Wird. Aber ja, Schadensbegrenzung, so hast recht.
Der Moment, wo man sagt, so, hoch gewinnen wir das heute nicht mehr.
Genau.
Aber ich möchte betonen, Baumgart zwar auch so das Thema Schadensbegrenzung, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ob er das irgendwo gesagt hatte, aber das hat man dann schon gemerkt, während die nach dem 0-1 schon versucht haben, auch irgendwas zu machen, wo, glaube ich, eher die Mittel gefehlt haben. Aber dann sind sie schon kompakter gewesen. Dortmund hat auch nicht mehr viel gemacht. Aber sie hatten Skarke und Berg dann. Und beide hatten jeweils einen Lauf in die Spitze. Aber auch das war nicht gut. Also wer wissen will, was ich eigentlich meine, was gut ist, der hätte einfach dann dranbleiben können bei Datsun und sich mal das Spiel von Köln angucken können. wo diese Abläufe in die Spitze. Es ist ja fies, aber
das
ist ja
so. Das ist jetzt ein bisschen witzig. So, ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel von Köln nicht gesehen, aber wenn man so sagt, wer mal wissen will, was gut ist, guckt sich Köln an.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Die Spiele in die Spitze. Also Köln, langer Ball, irgendwie zweiten Ball gewinnen und dann aber direkt nach vorne. Aber die Bälle kommen an und die hatten, da war auch jeder Schuss ein Treffer, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist jetzt auch was anderes, aber die wussten ungefähr, wo sie hinlaufen.
Die haben auch so Marius Bülter. Der soll ganz gut sein.
Ich weine eigentlich Spieler nicht so hinterher. Also auch in dem Fall jetzt nicht. Ich gönne ihm einfach, dass er aus dieser Hoffenheim-Soße raus ist.
Dass er bei einem richtigen Verein ist.
Ja.
Und exakt das hat er übrigens auch gesagt.
Der fängt total
also super. Nicht, dass er bei einem richtigen Verein, sondern dass er wegen der Stimmung nach Köln gewechselt sei. Ich dachte so, ja.
Ja gut, der hätte auch nach Sandhausen gehen können. Oder Elversberg, die sollen gerade auch gute Laune haben.
Okay. Na gut, aber da war im Prinzip nicht viel. Dieses dritte Tor, wollen wir das noch irgendwie erwähnen? Das war einfach
Es ist gefallen.
Eine Ecke von Dortmund. Rote köpft den unter Bedrängnis raus, genau in den Rückraum, der nicht abgesichert war, wo ein Mecha steht und den einfach reinballert.
Ja, und Freddy war gerade auch in die Bewegung in die andere Richtung, wodurch er auch spät einfach keine Chance. Genau, er hatte dann auch keine Chance, irgendwie noch spät zu reagieren, zumindest und in die richtige Richtung zu springen. Hat man ihm auch angesehen, weil es war so ein, ja gut, brauche ich mich nicht bewegen.
Ja. So, also mein Fazit, Union lässt hinten ein bisschen viel zu. Und nach vorne ist man echt ungenau. Punkt. Aber das ist nochmal auch kein Unterschied zum Stuttgart-Spiel. Stuttgart hat kein Tor gemacht, Union
Stuttgart
hat aus den zwei
so
Schüssen zwei
können.
Tore gemacht.
Ja, Stuttgart hat es einfach nicht für sich nutzen können und Dortmund halt schon.
Wir werden, glaube ich, sehr viele solcher Spiele in dieser Saison haben.
Das mal so und mal so ausgeht. Also quasi du trittst mit dem Gleichen an und guckst mal Ausschläge in die eine und in die andere Richtung an. Ja, ich denke auch.
Das aber damit könnte ich leben, weil das an sich
ja,
waren
ja,
die Spiele nicht
mal,
groß
wenn
dramatisch.
Wenn es in die Richtung mal geht.
Genau, es waren jetzt keine Spiele, nehmen wir wieder unser beliebtes Kiel-Spiel. Also es war jetzt nicht so ein Spiel, wo man nach dem Spiel sagte, oh mein Gott, wie soll die Saison werden? Sondern ja, es war halt Dortmund. So, und es sind durchaus Aktionen da, wo man sagt, gegen kleinere Vereine in Anführungsstrichen, kann man da schon irgendwie gegen bestehen mit der Leistung. Klar muss man hier und da nochmal nachbessern, aber das war jetzt nichts, was ihn erstmal in große Schockstarre versetzt, davon abgesehen, dass es der zweite Spieltag war und wir ja noch ein paar Spiele vor uns haben.
Aber man muss ja auch ehrlich sagen, Union hat jetzt Dortmund auch vor keine Aufgabe gestellt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber da hat jetzt keiner Schweißausbrüche bei Dortmund gehabt während des Spiels. Dass sie das jetzt nicht gewinnen werden.
Nicht über die volle Distanz. Ich glaube, dass es am Anfang schon nervig war. Also da war es dann doch schwerer, als sich, glaube ich, Dortmund das vorgestellt hat.
Aber man muss halt 90 Minuten nervig sein.
Aber man muss 90 Minuten lang nervig sein, das ist der Punkt, genau.
Ja, und die Frage ist halt auch, wie kommen sie, also unsere Verteidigung ist gut, so wie sie jetzt gespielt hat. Aber die Frage ist, wie viel besser kommen sie dann wieder mit Late im Zweifel klar? Beziehungsweise wie viel nervt in Anführungsstrichen, wie viel davon ist irgendwie Teil dessen, dass die sich erst noch richtig einspielen müssen. Ich sag mal so, Robert Sko war jetzt zuletzt ja auch ein bisschen verletzt und. So kann man den ja nicht so richtig als Stammspieler noch mitsehen. Und ich glaube, da müssen die sich einfach noch mal ein bisschen mehr finden und klarer die Aufgaben finden, die Diogo Late übernommen hat, dass man wirklich dieses kompakte System hat, was wir über ein paar Saisons dann hatten hinten.
Hm. Ja, also ich plädiere, auch wenn das jetzt hässlich klingt, aber vielleicht einfach den platzierten langen Ball auch mal probieren, wenn es halt mit dem Rausspielen nicht klappt.
Wenn man in der Lage ist, einen platzierten langen Ball zu spielen?
Du musst ja nur irgendwie Richtung Ilic spielen, der hält ihn fest und dann rücken halt ein paar nach.
Ach so. Ja, wenn du das sagst. Erklär das doch mal Steffen Baumgart.
Ja, dem muss ich dir nicht erklären, also um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen.
Beim nächsten Spiel fliegen die langen Bälle nach vorne irgendwie Richtung Ilic und Sebastian meckert dann rum, dass da kein Ball von den Bällen ankommt und diese langen Flanken einfach für den Arsch sind.
Und im Mittelfeld alle ein Schleudertrauma haben, weil ihnen die Bälle von links und rechts mal über ihre Köpfe fliegen. Genau. Ja, egal wie man es macht, man macht es ja nie richtig. Da hat Steffen Baumgart ja auch recht, der gesagt hat, ja, dann wird gemeckert, dass die Stürmer keine Tore schießen, dann schießen die Stürmer Tore, dann ist es auch nicht gut. Und so.
Ja.
Ja, aber das kann man sich natürlich aussuchen. Ich versuche bloß die ganze Zeit, und vielleicht merkt ihr das auch, nicht ganz so immer am Ergebnis zu hängen, sondern ein bisschen zu gucken, was von der Spielweise uns mehr Chancen eröffnet, Spiele tendenziell auch zu gewinnen. Und da würde ich sagen, war es jetzt auf jeden Fall kein Fortschritt zu dem Stuttgart-Spiel. War jetzt auch kein riesiger Rückschritt, muss man aber auch sagen.
War halt auch keine Katastrophe.
Ja, gut. Aber die Aufgaben bleiben. Hast du kurz ein Update von Horst Held gerade bekommen? Irgendwas Neues?
Nee.
Gerüchteküche sagt unverändert, Joko bleibt und dann kommt Sanchez nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, nur Gerüchteküche, das ist noch keine offizielle Ansage.
Also während Union jedenfalls versucht hat, in Dortmund es nicht so schlimm werden zu lassen, hat die Losfee Felix Brüch.
Felix die Fee?
Felix die Fee.
Lost.
Nee, gezogen. Das Los gezogen. Ja,
okay.
So rum. Für den DFB-Pokal für die zweite Runde. Und der erste FC Union Berlin bekommt ein Heimspiel gegen den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Und da klingelt doch was. Also Bielefeld voll in Retro. Erst müssen sie gegen Bremen, die sie vergangenes Jahr rausgehauen haben, ran. Hauen sie nochmal raus. Jetzt gegen Union, die sie vergangenes Jahr auch rausgehauen haben, müssen sie nochmal ran. Aber weil sie ja jetzt ein Zweitligist sind, haben sie keinen Heimvorteil automatisch.
Das Schöne war ja im Interview nach dem Spiel, wo Derek Köhn darauf angesprochen wurde, hey, hier, wir haben ein Pokalspiel gegen Bremen, was sagst du dazu? Und er sagt, ja, da habe ich noch eine Rechnung offen. Und alle denken sich
Bielefeld.
So, Bielefeld, Entschuldigung. Und alle denken sich so, ja, wir auch.
Prima, da passt du ja in unsere Gruppe.
Genau.
Aber können wir mal kurz über Derek Köhn. Kann der auch was anderes sagen, als dass er noch eine Rechnung offen hat?
Ja, aber der hat halt schon viel erlebt und hast so viele Rechnungen offen.
Bewegtes schon. Leben.
Ja. Also wenn er die dann auch mal begleicht.
Ja, gegen Bielefeld, feuerfrei.
Folgt ja, sie uns für weitere Gastronomievergleiche.
Ja. Genau. Gut. Das also ist noch nicht festgelegt. Irgendwann Ende Oktober ist, glaube ich, die zweite Runde.
Meistens,
ich glaub's nicht. Ja. Und dann schauen wir mal, Heimspiel. Auf jeden Fall wird gut.
Ist ja jetzt ist erstmal Länderspielpause und es Testspiel.
Länderspielpause, es gibt ein Testspiel, hab ich mir vergessen, Fürstenwalde oder
genau, was? In Fürstenwalde gegen Alt-Klinike, weil Alt-Klinike jetzt VSG Alt-Klinike ist jetzt quasi VSG Fürstenwalde, weil die keine andere Spielstätte hier in Berlin haben. Haben sie gesagt, Fürstenwalde ist jetzt auch nicht so weit weg, ob wir jetzt eine Stunde nach Lichtenberg oder sonst wo fahren, dann fahren wir halt eine Stunde nach Fürstenwalde.
Und für die Retro-Unioner, da ist ja unsere alte Dorftribüne.
Da stehen ja Teile unserer Hose.
auch ganz lange Geschichte, kann man nochmal gerne nachlesen, wenn man möchte.
Kann man dem Donnerstag mal Tag sagen?
Das war, wie gesagt, das war ein Dach, das kam pünktlich, aber da gab es ein Problem mit den Pfeilern. Aber ich möchte jetzt nicht alte Wunden aufreißen.
Heißt der Film dafür dann Dach gesagt?
Das wäre sehr schön. Das wäre sehr, sehr schön, Nadine. Kommen wir zu unserer Frauenmannschaft, die erstens ihr erstes Bundesligaspiel macht am Sonntag.
Zu Hause.
Zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg, also Mitaufsteiger. Und während die Männer Länder pausieren.
Mhm.
Aber während wir uns quasi auf Dortmund vorbereitet haben, Drachenbootrennen gemacht haben, haben die Frauen bei Aston Villa in Birmingham noch ein Testspiel gemacht, das 0-1 verloren. Ich habe mir das Spiel nicht live angeschaut. Nadine, du auch nicht, ne?
Korrekt.
Aber ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut bei FTV. Gibt auch Relive, also Props auf jeden Fall an FTV. Vollversorgung ist gesichert. Haben sich die 36 Euro für das Jahr gelohnt. Und muss sagen, das war schon ein knackiger Test von dem, was ich da in der Zusammenfassung gesehen habe. Also,
war das Spiel davor auch. Ich finde total gut, dass sie sich offensichtlich, was das angeht, treu bleiben und sich lieber was nehmen, wo sie zu tun haben. Also tatsächlich sich einfach richtig gute, anstrengende Gegner gesucht haben. Ich glaube, das ist, daraus lernst du
viel. Ich glaube auch, wenn unsere Frauen eins nicht machen müssen, dann ist es sich warm schießen. Ja. So, also, ne, so wie es bei Männern oftmals ist, irgendwie irgendwelche unterklassigeren Gegner nehmen und sich dann drüber freuen, dass man 10-0 gewonnen hat, aber trotzdem irgendwie nichts auf die Kette bekommen hat während des Spiels. Ist schwierig und unsere Mädels wissen ja, wo das Tor steht. Also, das ist ja, aber das ist ja tatsächlich ein Punkt, so, ne? Also, Tore schießen sie ja genug. Da haben sie ja nun keine großen Nachteile oder so. Deswegen glaube ich, ist das wirklich gut, wenn man sagt, wir holen uns starke Gegner, wo wir wirklich ackern müssen und zusehen müssen, dass wir da irgendwie gegen die ankommen, um dann eher die Feinheiten im Spiel zu klären.
Tempo in den Zweikämpfen war ein großes Thema in dem Spiel. Also da war auch nicht viel Zeit. Und wenn sie da nicht rechtzeitig im Zweikampf waren, waren nämlich die Spielerinnen von Aston Villa auch schon weg. Und was ich aber gesehen habe, war zum Beispiel auch offensiv, Naika Reisner macht auch Kopfbälle, so nach Flanke. Das fand ich irgendwie, hatte ich jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel.
Was kann sie nicht?
Aber, ja, rückt da ein, Kopfball am langen Pfosten, sah gut aus, aber die Torhüterin von Aston Villa war auf jeden Fall immer auf dem Posten. Und das gab dann noch, Nele Baueisen hatte mit Dina Oschmann gemeinsam im Sturm angefangen. Und dadurch, dass ich aber nur in der Zusammenfassung gesehen habe, kann ich nur nach den Stimmen gehen. Nele Baueisen hat nicht im Sturm das beendet. Ich glaube, entweder als Schienenspielerin vielleicht wieder. Das könnte sein. Ich weiß nicht. Jedenfalls hat sie in der zweiten Halbzeit dann aus der zweiten Reihe geschossen. Also insofern war sie nicht mehr ganz vorne dabei. Und verschiedene Positionen bekleidet. Und Eileen Pöse hatte gesagt, was sie so aus der Vorbereitung mitnimmt, mehr Flexibilität in der Defensive und in der Offensive. Das kann man sagen. Also A, durch die vielen Verletzungen sind ja wirklich viele Spielerinnen verletzt. Und da hatte ich tatsächlich sofort Nele Baueisen irgendwie im Kopf, die dann als Außenverteidigerin in der Vorbereitung ja auch aktiv war, also als Schienenspielerin dann ganz hinten in der Fünferkette verteidigt hat auch und gleichzeitig auch als Stürmerin. Also das...
Oh, ich spiele da, wo die Trainerin alles mich braucht.
Ja, aber ich hoffe einfach, es gibt da so eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt, weil sie spielt ja jetzt gegen ihren Ex-Club, die kam ja im Winter von Nürnberg. Insofern würde ich sie auf jeden Fall aufstellen.
Ich gönne ihr 3 Tore.
Ja, ich gönne ja alles, weil sie war ja auch lange verletzt. Ja. Insofern.
Ich werde dann auch meinen Teil dazu beitragen. Ich bin vorher unterwegs, werde dann im Stadion noch genug trinken, damit ich dann wieder ordentlich auf Toilette gehen muss. Den Rest muss Dina erledigen. Also
hier noch.
Im Zweifelsfall so. Ich werde da auch unterstützen, natürlich.
Ich hole auch Getränke, wenn es an.
Ne? Daran soll es nicht scheitern.
Jo.
Und ich glaube, defensiv wird es insgesamt, glaube ich, sehr spannend, was da passiert in dieser Saison. Also da habe ich auch noch nicht so ein Gefühl, weil ich auch nicht weiß, wie die Anforderungen in der Bundesliga da prinzipiell sein werden. Also Wolfsburg hat Union da auch schon vor Probleme gestellt und wir müssen ja festhalten, es war ja in Wolfsburg ohne EM-Spielerinnen und noch gar nicht so eingespielt. Die sind ja im Vollumbruch dort auch. Mal schauen. Und zu dem Real Madrid-Spiel, ich weiß nicht, ich habe mir das letzte Woche schon gesagt, die haben ja kurz danach, eine Woche später, gegen Bayern München auch gespielt, Real Madrid. Und da 4-1 auf die Nase bekommen. Das ordnet auch viel immer ein. Das heißt, mal schauen. Und Real Madrid macht es dann auch nochmal voll, weil sie müssen die Champions League Quali gegen Eintracht Frankfurt spielen. Also die nehmen einfach alle deutschen Top-Mannschaften mit. Sehe ich Union jetzt einfach mal mit dazu. Zumindest von der Atmosphäre.
Ja.
Mal schauen. Also ich bin da sehr gespannt. Für Union geht es, glaube ich, wie in der zweiten Liga erstmal darum, in dieser Liga anzukommen und da keine Themen aufzumachen.
Auf jeden Fall werden wir die Saison ja auch bei den Frauen ohne Elly Seiro starten. Ja. Weil die schließt sich ja St. Pölten an. Nach einem halben Jahr, glaube ich, war es, ne? Ja, halbes Jahr. Ja, ein bisschen schade. Ich glaube, also man hat ja nicht viel von ihr gesehen. Aber auch da natürlich alles Gute.
Ja. Ja, krass. Also tatsächlich schnell. Aber da können wir jetzt erstmal einen Haken dran machen. So richtig sprechen können wir eigentlich über alles, wenn wir es dann auch sehen.
Ja.
Bin sehr gespannt. Ich warte die ganze Zeit, Nadine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich warte ja die ganze Zeit auf die große Saisonvorschau bei den Frauen beim Rasenfunk. Kommt irgendwie die Tage, aber das wird alles ein bisschen knapp. Dann gibt es ja dieses Frauenfußballmagazin, was ja auch immer so Bundesliga-Saisonvorschauhefte hat.
Das habe ich vor 16, 17, 18 Jahren das letzte Mal gelesen.
Ja, ich dachte halt so, ich versorge mich, ne? Ist immer noch nicht da. Und dann habe ich auch, gibt ja auch Leute, die bei Magenta TV sich ein Abo geholt haben, um alle Spiele der Frauen sehen zu können, live. Die haben jetzt auch, glaube ich, erst vor einer Woche auf die aktuelle Bundesliga-Saison umgeschaltet. Also vorher waren da auch noch, war noch Potsdam drin und Union noch nicht und so.
Wann schläfst du eigentlich?
Also, wann ich schlafe?
Hm? Der Mann hatte Urlaub.
Ich habe Urlaub gehabt und ich habe mich einfach unterhalten.
Hatte Zeit.
Ja.
Aber Frauenfußballmagazin, wenn es immer noch so gut ist wie damals, dann ist das auf jeden Fall eine ganz gute Empfehlung. Also ich habe es damals wegen den Postern geliebt. Ich hatte dann ein großes Poster von Steffi Jones bei mir im Zimmer zu hängen.
Gute.
Ja. Birgit Prinz hing da auch so ein bisschen mit ab. Also ja.
Ja, mal schauen. Also kann ich nächstes Mal vielleicht mehr davon erzählen, wenn es denn alles dann auch rausgekommen ist. Und wir geben nochmal eine Empfehlung. Außerdem habe ich mich ja entschlossen, immer mal öfter wieder Blog zu schreiben, was uns
zu der Frage bringt, wann du das nächste Mal Urlaub hast.
Oh. Arbeit ist wie Urlaub. Ah, und
ja, ja.
Ach, bei dir auch, ja.
Da hier jetzt gehört.
Ja. Nächstes Thema. Da wollte ich damit nämlich elegant überleiten. Ja. Nämlich zum Drachenbootrennen haben wir ja als Team Textilvergehen teilgenommen mit eigenem Boot wieder.
Es war fantastisch. Ohne Scheiß, war cool.
Textilvergehen war schneller. Wow, oh. Textilvergehen war schneller. Wow, oh.
Ja, okay. Also Nadine, du spielst vielleicht darauf an, dass wir die Podcast-Wertung vielleicht gewonnen haben. Da gibt es keinen extra Pokal und ich habe bei Taktik und Suff nachgefragt, denen war völlig unklar, dass es so eine Wertung gibt.
Sie haben Trost-Missbildchen bekommen. Also.
Wir haben Missbildchen geteilt, ja. Auf jeden Fall. Klar. Das muss das sein. Okay. Und wollte aber sagen, wir hatten da ein paar Mitfahrer, die nochmal ausgeholfen haben, als bei uns ein paar wenig Leute da waren, die gesagt haben, ja, sie helfen aus, wenn ich mir Blog schreibe. Das war, wie gesagt, klar mache ich. Wir haben ja keine Zielzahl vorgegeben, Gott sei Dank.
Mehr als nichts und ist auf jeden Fall easy.
Ja, ist richtig. Muss aber sagen, also erstmal riesen Respekt, also jedes Jahr aufs Neue an den Virus und die Orga. Eieiei, also das waren jetzt über 70 Boote insgesamt.
Wir werden ja auch immer mehr. Also das ist ja auch tatsächlich
71 oder 72 Boote, ja.
Ja. Ja.
Genau. Also Matze Koch hat irgendwie geschrieben von Steffi hat eine Push-Notification und Union trollte uns einfach mit Push-Notifications, die nix.
Irgendwas mit Schultüten,
ja
ey.
Sein, deshalb habe ich das jetzt angelassen. Könnte ja sein, dass sich hier spontan die Situation verändert.
Die haben heute ein Bau-Update gepostet. Ja. Ey, wirklich, wo ich dachte so, Leute.
Die wollen mich fertig machen an meinem letzten Urlaubstag.
Und irgendwo sitzt das Kommunikationsteam und grinst sich einen ab, ey.
Ja. Genau, die haben alles schon vorgeplant, die sitzen jetzt am See.
Die gibt bestimmt heute noch eine Push-Notification zum, zur Bachparty.
Ja, um 23 Uhr.
Genau, genau.
So, was ich sagen wollte. Also
zurück zum Virus.
Zum Virus. Top Org. Also ich weiß nicht, Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr noch besser lief als sonst überhaupt schon. Also wie am Schnürchen.
Ja.
Die mussten ja sehr früh, also weil so viele Boote im Rennen waren, ja schon im neuen Anfang mit Starts, haben nur eine sehr kurze Mittagspause gehabt und haben bis 18 Uhr oder so gingen die Fahrten. Und 19 Uhr war, glaube ich, die letzte dann mit den Finalrunden und so. Also es war richtig Fettprogramm, kaum Verzögerung. Also das war super, dabei die ganze Zeit freundlich und auch alles so, soweit wie ich es mitbekommen habe, war auch so Versorgung auch gesichert.
Und alle durchmoderiert. Irgendjemand muss die ganze Zeit sagen, wer jetzt dran ist, wer jetzt rinkam und auch dabei die gute Laune bewahren. Das fand ich auch, also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich möchte auch den Job von dem Sprecher nicht wirklich haben, wenn ich so kurz drüber nachdenke, der da immer die Übersicht bewahrt. Und wir wurden auch beim ersten Rennen am Platz abgeholt und angewiesen, wo wir hinzugehen haben. Also für die, die neu dabei sind, finde ich sowas super hilfreich. Da kam halt ein junger Mann mit einem Klemmbrett, der sagt, so, ihr seid denn dran, da ist euer Steg, ich bringe euch mal hin. Und das fand ich total toll.
Wir hatten auch einen super Steuermann im ersten Lauf. Der gefragt hat, braucht ihr noch irgendwie Einweisungen, wie es am besten läuft und so. Und ich so, ach Quatsch, wir kriegen das schon hin.
Er hat einen total guten Podcastleiter, der Meinung war, wir können das.
Das ist ja nicht das erste Mal. Danach hat er gesagt, Leute, wollt ihr Feedback? Und ich so, na, gib her. Das war total scheiße. Und jetzt sage ich euch mal, wie ihr es richtig macht und warum das Quatsch war. Ja, das nächste Mal lasse ich ihn am Anfang. Das war schon... Hat er ja auch recht gehabt.
Typisch Kerl, ne? Ich brauche keine Bedienungsanleitung, ich kann das alleine.
Quatsch, das ist
Was ich gemacht habe, ich habe mir das Video angeguckt, das Nadine dankenswerterweise gemacht hat und habe gedacht, wie wir, obwohl wir so zickzack gefahren sind und alle zu einer anderen Zeit das Paddel im Wasser, wie wir es überhaupt geschafft haben, da anzukommen.
Ja.
Rätselhaft. Das war wieder die Physik, also wirklich.
Aber wir haben unsere zwei Grundziele erreicht. Nicht letzter Platz.
Und nicht gekentert.
Und nicht gekentert.
Und, das war Ordnung. Und besser als Taktik und Suff.
Das ist, wie gesagt, das sagt ihr, ich sag das nicht. Ich bin total dick mit Taktik und Suff und wir werden uns sicher in dieser Saison öfter mal kreuz die quer in den verschiedenen Sendungen hören.
Total gerne.
Freue mich natürlich trotzdem, wenn wir auch besser sind.
Ein bisschen.
Sagt dann natürlich, ist kein Wettbewerb.
Ja. Würde aber auch jederzeit aushelfen.
Ja, auf jeden Fall. Also, Top-Typen.
Grüße.
Bei Taktik und so. Dickes Danke bei uns, also auch an die Team-Orga bei uns. So, Markus, der am Vortag da war und schon Platz reserviert hat. Knut fürs Zelt. Nadine, die dankenswerterweise, wann warst du da? Um 7:30
Uhr?
Ja, zu einer völlig schlimmen Uhrzeit.
Nicht um 7:30 Uhr, um 7.
Um 7?
Ich kam 6:46 Uhr mit der Straßenbahn an, weil wir uns vom Fanclub um 7 zum Aufbau getroffen haben, weil wir um 9 den ersten Lauf hatten.
Ja, wir hatten den ersten Lauf 11:20 Uhr.
Ja, wir melden uns beim nächsten Jahr nicht wieder so früh an, damit wir nicht wieder Startnummer 4 haben.
Ja.
Aber dafür seid ihr dann nach hinten raus irgendwann auch fertig, wenn die Sonne untergeht in Köpenick, dann wisst ihr schon alle drei Zeiten.
Ja, die wussten wir tatsächlich auch sehr früh und wussten, dass es ganz gut ausgeht und hatten fast ein bisschen Sorge, dass wir nochmal in den Finallauf müssen für die Profiliga. Wir haben es geschafft, wir kamen drumherum.
Ja, das ist aber eine große Angst.
Einstelliger Tabellenplatz mit dem Fanclub, also Hut ab Top. Da an die Paddler, ja.
Ja, genau, also nochmal danke Markus, danke Knut Stefan fürs Zelt, danke Nadine, dass wir, ich sag mal in Anführungszeichen, ausschlafen konnten.
Und danke an Laura und Lauras Eltern für Futter, gute Laune, mithelfen und einfach professionelle Picknicker an Bord, immer gerne.
So, also wir haben gesagt, wir machen es nächstes Jahr nochmal. Dann mit einheitlichen Shirts auch wieder.
Ach, ich fand irgendwie...
Ja, Champions League war gut.
War schon okay.
Ja, also man muss ja auch den paar Leuten von der Männermannschaft, die da waren, auch zeigen, was unsere Ansprüche sind.
Wir haben einer Kollegin von Mama das Schüttel die Maus-T-Shirt erklären müssen, welches meine Mutter ja anhatte.
Man muss dazu sagen, das war unser allererstes. Als wir das erste Mal ein Boot angemeldet haben beim Drachenbootrennen, hatten wir eine Maus drauf und drüber stand, schüttel die Maus.
Ja, und sie hat
davon existieren
gelacht.
Noch vereinzelt Exemplare.
Meins liegt auch noch im Schrank, aber die Maus hat das T-Shirt enger genäht.
Ach so, bei mir, Steffi würde sagen, ist der Sonntag ein bisschen raus aus dem Shirt. Ja. Okay.
Ich passe in Mainz nie wieder rein.
Also wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Wer Interesse hat, einfach bei uns melden. Wir sind, glaube ich, ein ganz lustiges Boot.
Und wir haben im Gegensatz zu dem Fanclub von Nadine beschlossen, wir würden uns gerne vielleicht doch ein bisschen früher anmelden wollen. Also weil, wie ihr sagt, sich das uns alles sehr doll in den Abend hineinzieht. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch nicht zu erwarten, dass es weniger Fanclubs werden oder so. Also das ist, glaube ich, eher so, dass sie irgendwann sagen müssen, wir müssen das begrenzen.
Ist auch, also ich glaube, für die Steuerleute war es echt
ein harter Tag,
ja. Den sie fast nur auf dem Wasser verbracht haben. Mhm. Na gut, Haken dran und kommen wir zu einem Thema, was ja ein bisschen besonders ist und gab es auch eine Meldung dazu, Spielankündigungsplakate für die Männermannschaft.
Genau, ihr erinnert euch dunkel, wann Union gegründet wurde, das war
1966, 20. Januar.
Ihr wisst, was wir nächstes Jahr für ein Jahr haben.
2026.
Genau, das heißt, wir haben mal wieder ein Jubiläumsjahr und wir haben eine andere Sache, immer noch ein zu kleines Stadion. Mit anderen Worten, du machst Spielankündigungsplakate. Aber so richtig Tickets zu verkaufen hast du eigentlich nicht. Also du kannst schon sagen, wann dann mal jemand bei Datsen einschalten muss, aber eigentlich kannst du nicht wirklich Tickets verkaufen. Deswegen hat sich Union, hat dir gönnt, würde ich sagen. Es gibt Spielankündigungsplakate, die aber eigentlich Kunstobjekte sind. Also es wird 17 verschiedene Plakate gestaltet von 17 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern geben und es ist alles Mögliche dabei. Das erste habt ihr schon gesehen, das erste war Andorra für das erste Heimspiel und ich sage das alle deshalb so hochglücklich und vollmundig, weil eins davon auch von mir ist. Und das ist wahrscheinlich relativ zeitnah. Ich kann wirklich nicht sagen, wann das kommt, weil ich das einfach nicht weiß. Ich weiß aber, dass ich halbwegs pünktlich geliefert habe. Auch da ist ein bisschen wie beim Drachenbootrennen. Wenn es da ist, kann man es auch drucken. Ich erwarte Spieltag, weiß ich nicht, 2, 3, 4, was in dem Dreh. Ich verrate jetzt nicht das Motiv. Ich liebe es sehr. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ich mitmachen durfte. Es wird aber auch Sachen geben, die nicht halt gemalt, gezeichnet oder so sind, sondern es gibt halt alles Mögliche. Es gibt auch fotografische Sachen. Es gibt, also ist alles drin. Und da sind nicht zwingend Spielerköpfe drauf, wie ihr wahrscheinlich auch bei dem ersten schon gesehen habt. Und man kann die kaufen. Wenn ich es richtig gesehen habe, geht das Ganze über eBay, die jetzt auch in die Sponsorenregel gegangen sind. Deshalb wird es auch signierte Varianten geben, dies, das. Also
aber kaufen geht über Zeughaus.
Den normalen Druck kaufen geht über Zeughaus und ich glaube, die signierten gibt es dann über eBay, die können ersteigert werden. Und ich finde es einfach eine richtig schöne und besondere Sache, weil man sich sowas selten erlauben kann, weil man ja eigentlich immer ein Spiel anzukündigen, einen Spieler zu präsentieren und hat und also einfach immer, eigentlich hat diese Ding eine Funktion, aber momentan hat es die einfach nicht und deshalb kann man da eine richtig schöne Galerie mit 17 verschiedenen Kunstobjekten draus machen und hat man ein Auge drauf. Ich glaube, das wird total super.
Du stößt uns ja nochmal sicher an, wenn wir dann alle das Zeug ausstürmen sollen, ne?
Ich sage gerne, ich finde es so gut, dass ich damit auf jeden Fall angeben werde. Einfach, weil ich es gut finde. Ja, ich sage Bescheid.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das wird mal was anderes im Stadtbild auch sein.
Genau, lass mal Berlin schön machen.
Sebastian,
das ist so ein bisschen so.
Sebastian kann dann ganz stolz durch die Straßen rennen. Das hat meine Frau gemacht.
Genau.
Ja, ich bin der Mann einer erfolgreichen Frau.
Ja, genau. Endlich mal mit goldenen Pompons neben irgendwas stehen, was ich gemacht habe. Das würde ich so gerne mal sehen.
Der Mann von Steffi Fiebrig.
Ja. Genau. Ja,
der bin ich. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, ob es schon das Hoffenheim-Spiel sein wird.
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Also,
wir werden es erfahren.
Genau.
Gut, und dann noch letzter Hinweis. Eher so ein Fernsehtipp. Ich wohne ja auf dem flachen Land. Ne? Wir kriegen ja immer nichts mit hier. Und es gibt ja diese Schiedsrichter-Doku Unparteiisch. gibt es eine zweite Staffel. Ich Trotteltier habe die erste Staffel nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Aber jetzt die zweite. Und die läuft in der ARD-Mediathek. Ist, glaube ich, jetzt für ein Jahr abrufbar. Sind 6 Episoden. Und ich kann die schon empfehlen, weil das so eine andere Perspektive auf dieses Spiel, was wir ja sonst, wir kennen es aus dem Stadion, wir kennen es aus der Fernsehperspektive. Und diese Schiedsrichterperspektive kenne ich nicht und die wird uns ganz gut mitgenommen, natürlich auch fein geschnitten. Und ja, klar kommen die Schiedsrichter besonders gut weg, weil sonst hätte diese Schiedsrichter GmbH vom DFB sicher nicht gesagt, dass sie diese Doku gerne haben möchten. Also es ist keine Doku, wie früher Dokus waren, die sich kritisch mit Objekten auseinandersetzen, sondern es sind ja immer so, ich sage mal, Pseudo-Sport-Dokus, ja, wo das Objekt der Berichterstattung besonders gut aussieht. Und wenn es nicht gut aussieht, dann erscheint es nicht. Wir erinnern uns an die groß angekündigte von Lars Windhorst gekaufte Doku, die dann nie erschienen ist und alle Bänder, glaube ich, auch in irgendeinem Giftschrank oder in irgendeiner Insolvenzmasse rummeandern. Aber trotzdem ist es sehenswert, weil diese Perspektive, einerseits gibt es diese Schiedsrichterkameras, heißt, mit Ton aber auch, und man hört halt die ganze Zeit, wie die alle labern. Und da muss ich sagen, das war natürlich nochmal sehr schnell geschnitten alles. Aber diese 10.000 Eindrücke, die er auf eine Person, auf den Schiedsrichter, der ja auch trotz Videoassistent Entscheidungen da treffen muss und sortieren muss, was habe ich gesehen, wo gucke ich hin, wem höre ich eigentlich zu, wie rede ich und wie vergesse ich mich selbst auch nicht dabei? Weil da waren viele Momente, wo ich gesagt hätte, ich wäre schon längst ausfällig geworden gegen irgendwen. Aber das fand ich halt interessant, weil das ist die größte Sache, glaube ich, aus meiner Sicht, die Schiedsrichter leisten müssen, ist schnell eine Entscheidung treffen.
Darf ich zwischenrufen?
Ja, ruf zwischen.
Eleni Maku hat gerade bei Frankfurt unterschrieben.
1 oder 2?
Kann ich dir nicht sagen. Da steht nur Eintracht Frankfurt.
Okay. Aber die war Gastspielerin dort. Also insofern freue ich mich für sie.
Ja.
Und vielleicht sehen wir sie dann demnächst wieder. Okay. Aber zurück zu den Schiedsrichtern. Also das heißt, die müssen halt schnell irgendeine Entscheidung treffen. Da kannst du nicht zögern und nochmal überlegen und so weiter und so fort. Idealerweise triffst du schnell eine Entscheidung. Schnelle Entscheidungen haben eine hohe Akzeptanz. Dadurch, dass aber Trainerbänke und so weiter und alle irgendwie in kürzester Zeit nachvollziehen können, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, weil die ja alle den Stream haben.
Können alle zurückspulen.
Hilft halt nicht allein die schnelle Entscheidung, sondern die gute alte Journalistenregel, sei der Erste, aber sei der Erste, der es richtig hat. Die gilt halt auch für Schiedsrichter. Und das ist da relativ klar geworden. Es gab da verschiedene, ich sage mal in Anführungszeichen, Helden, die da so begleitet wurden in dieser Staffel. Der vorhin schon erwähnte Felix Brüch zum Beispiel, weil es halt seine letzte Saison war. Der hat ja dann den Abschied gehabt mit einem Spiel Augsburg gegen Union am letzten Spieltag. Und der kam aus einer schweren Verletzung. Und da ging es dann darum, wie kommt er aus dieser Verletzung zurück? Wie macht er sich fit? Wie hat er sich eigentlich als Persönlichkeit verändert? Dann ging es um Fabienne Michel, die halt übel sexistisch beleidigt wurde in dem Spiel von, nicht bei Rot-Weiß-Essen, sondern von Rot-Weiß-Essen beim SC Fair. Da ging es aber auch darum, wie sie sich auf diese Leistungstests vorbereitet, wo für mich immer noch ein bisschen irrsinnigerweise die Anforderungen, die Leistungsanforderungen, körperlichen Anforderungen für Männer und Frauen identisch sind, obwohl wir alle wissen, dass die körperlichen Voraussetzungen nicht identisch sind. Und man schon nochmal die kritische Frage stellen muss, ob diese Anforderungen wirklich so immer sein müssen. Weil gerade die Sprintanforderungen, ob da jetzt diese halbe Sekunde oder so auf 40 Meter da den riesen Unterschied macht, kann sein. Wenn man argumentiert, da laufen halt auch Männer Profis rum, kann sein, aber kann auch nicht sein. Also da hätte ich mal ein Fragezeichen, hätte ich mir auch ein bisschen kritischere Einordnung gewünscht. Und in der Einordnung dort sieht man bei der Serie halt Knut Kircher, dann ich glaube, Lutz Wagner und Alex Feuerherd.
Alex ist auf alle Fälle dabei.
Genau.
Ja, schon deshalb gucken.
Und die da so auch Sachen einordnen, auch Umgang mit Fehlentscheidungen. Aber gerade, also für diesen Punkt Perspektivwechsel und Schiedsrichter als Leiter eines Teams, das schnell zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen muss. Und diese Schiedsrichter hat ja nicht die Augen überall, also die labern die ganze Zeit miteinander. Hast du den auf dem Schirm da, weil ich gucke jetzt nach vorne und so, ne? Solche Sachen. Das muss dann halt alles funktionieren, nicht so wie wir es jetzt am ersten Spieltag gesehen haben, wo keiner hingeguckt hat, dass der eine Leipziger Spieler den Freistoß gar nicht ausgeführt hat, sondern losdribbelt. Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch kurzweilig. Aber auch, wie gesagt, kann man auch ein paar Sachen ein bisschen hinterfragen, die dann nicht hinterfragt werden in der Sendung, muss man auch sagen. Aber das alles von unseren Gebühren.
Ja. Ja, aber dafür wiederum gerne. Ich finde es ganz interessant insofern, als dass, du hast es auch gesagt, aber dass dieses Team Sheets inzwischen auch echt gewachsen ist. Also man macht sich das nie so klar, weil man ja immer nur den Schiedsrichter und die Linienrichter auf dem Platz sieht, aber du hast den vierten Offiziellen, du hast die Videoleute, du hast sehr viel, also eigentlich sind die ja ein größeres Team, das auch miteinander redet, das du aber nach außen so gar nicht wahrnimmst. Also man weiß das, jeder weiß das, dass das so ist, aber tatsächlich, dass die auch alle gemeinsam irgendwie was machen müssen und zu Absprachen kommen müssen, das ist nicht, finde ich, nicht so sichtbar. Weißt du? Ja. Also,
aber wir wissen ja zum Beispiel seit dieser Saison, dass das Nachspielzeitprotokoll führt der Assistent des Videoassistenten.
Okay.
Also der AFA.
Ich wusste das bis eben gerade nicht, aber ist okay.
Ja. Das ist schon richtig, was Steffi da sagt. Man kann aber auch, finde ich, auch die Frage stellen, die habe ich mir auch in der Doku gestellt. Die Frage, die wurde aber nicht in der Doku gestellt selbst, aber und auch natürlich nicht beantwortet, wie viele Aufgaben eigentlich Schiedsrichtern übergeholfen werden, die eigentlich völlig Quatsch sind, die Schiedsrichtern überzuhelfen. Das ist so, hat mich ein bisschen daran erinnert, wie Lehrern ganz viel oder Schule prinzipiell Aufgaben übergeholfen werden, wo ich sage, ja, jeder fordert irgendein Schulfach von seinem Thema, aber eigentlich ist das als Aufgabe der Schule, weiß ich nicht. Und wir wissen alle, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, heißt das, weiß ich sehr wohl. Und also zum Beispiel diese Nummer mit den Durchsagen im Stadion. Die haben effektiv, bringen die gar nichts. Also an Informationsmehrwert. Aber für den Schiedsrichter, ist es für diesen Hauptschiedsrichter quasi, auf dem Feld, ist es noch ein Gerät, was er trägt, wo er einen Knopf drücken muss, wo er noch was machen muss und so weiter und so fort, wo er sich schön blamieren kann vor allen Leuten. Ich sage, das kannst du wirklich einblenden, das kriegen sie halt nur nicht so schnell hin irgendwie. Das ist eigentlich Humbug und so weiter und so fort. Also es sind so ein paar Aufgaben, die auf Schiedsrichter einfach abgewälzt werden, finde ich.
Vor allem ist das irgendwie auch Quatsch mit der Durchsage dafür, dass ein Bundes- oder ein Schiedsrichter ja eigentlich unauffällig sein soll und das beste Spiel vom Schiedsrichter eigentlich das ist, wo man sich danach denkt, ach ja, ein Schiedsrichter hat man ja auch, dass er sich dann so in den Mittelpunkt stellen soll auf einmal und so Stadiondurchsagen machen soll, ist halt irgendwie auch interessant.
Ja, diese Frage wurde übrigens aufgeworfen, Nadine. Diese Frage, ist das wirklich ein gutes Kriterium, wenn man sich hinterher fragt, ob ein Schiedsrichter überhaupt auf dem Platz war, weil ich würde jetzt auch sagen, vom Gefühl her ist es genauso, wie du es sagst. Und wenn man aber dann nochmal drüber nachdenkt, laufen ja Spiele sehr unterschiedlich. Und manchmal ist ein Schiedsrichter im Mittelpunkt, obwohl das von seiner Leistung her nicht sein müsste. Aber das Spiel setzt ihn einfach in diesen Mittelpunkt, weil diese Situationen entstehen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und die finden einige cool und andere nicht so cool. Ja, aber es ist genau das, was du meinst. Eigentlich passt das nicht so richtig rein. Und andererseits finde ich aber auch, dass die Rolle von Schiedsrichtern sich auch verändert, also und die geht immer weiter weg von dem, was Schiedsrichter in, ich sag mal, im Amateurbereich eigentlich für eine Rolle haben. Weil da würde ich dir total recht geben, im Amateurbereich sind sie eigentlich idealerweise, redest du danach nicht drüber, und die sollen da unauffällig sein, aber du hast halt Bundesliga als so ein, muss man ja sagen, es ist Sportentertainment. Und mit sehr hohem Fokus auch auf Entertainment, sonst würden wir jetzt hier nicht wegen Deadline Day irgendwie so hin und her irgendwie kaspern. Und da ist die Rolle von Schiedsrichtern und die Anforderungen schon anders. Und da war Florian Exner zum Beispiel, der hatte seine erste Bundesliga-Saison und der hatte vorher noch gesagt, ja, und der hat sich dann immer dann erstmal gleich so die Bewertung durchgelesen und ihm wurde dann schon gesagt, mach das mal in der Bundesliga lieber nicht. Und wir alle wissen ja, wie hoch der Unterschied zwischen zweiter Liga und Bundesliga schon für Fußballer ist und der Medienaufmerksamkeit für Schiedsrichter natürlich auch. Und das musst du irgendwie managen können. Und die beste, glaube ich, Sache, die man als Schiedsrichter machen kann, ist eigentlich frühzeitig kommunizieren, auch warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Und da aus meiner Sicht hat sich diese Schiedsrichter GmbH oder die Schiedsrichterei an sich sehr lange auf diese Sache, wir wollen unauffällig bleiben und so weiter, zurückgezogen. Und da wurde sehr häufig über sie gesprochen und sie haben einfach nicht kommuniziert, aber es wird ja trotzdem über sie gesprochen. Und wenn dann danach jetzt ein Schiedsrichter nach einem Spiel auch mal Sachen erzählt, ich finde das eigentlich gut. Muss halt ein bisschen passen zu dem Typ. Logischerweise nicht jeder Schiedsrichter ist der Typ dafür. Aber ich glaube, die Anforderungen werden halt so weit hingehen. Früher war auch nicht jeder Trainer der Typ für ein Fernsehinterview. Und ehrlich gesagt gehört das aber mittlerweile dazu und du kannst es nicht mehr nicht sein.
Naja, seitdem gewisse Leute in gewissen Sonntagmorgensendungen sind, ist, glaube ich, auch die Messlatte nicht mehr so hoch, um ins Fernsehen zu kommen und über Fußball zu reden.
Ich habe schon wieder Doppelpass hier geguckt.
Was ist denn mit dir?
Ja, ich habe es bald hinter mir.
Wobei
wir haben jetzt September und ich habe es bald hinter mir.
Der Kommentator bei den AfDV-Highlights von den Männern jetzt gegen Dortmund.
Ja.
Du kannst, ich weiß nicht, wer das ist, aber du kannst diese Highlights nehmen, kannst es beim Doppelpass zeigen, die Stimme passt 1:1.
Ah, das, genauso,
das ist genauso schlecht eingesprochen.
Okay, ich bin gespannt. Nadine, ja, ich habe AfDV gelobt, du
super, an sich super AfDV und der englische Sprecher auch immer top, aber ich weiß nicht, irgendwie als ich das gehört habe jetzt vorhin, dachte ich mir so, ey, gucke ich gerade einen Doppelpass? Wirklich, die Betonung 1:1 wie da und das, also wenn ich eine Sache an AfDV liebe, dann ist es die, dass eben nicht so gesprochen wird wie im Doppelpass oder in einer Sportshow oder sonst sowas, sondern dass das halt irgendwie aus der Union-Sicht kommentiert wurde und nicht so komplett übertrieben angesprochen wird. Oh.
Ja, vielleicht haben sie es eingekauft. Also haben sie sowieso, aber okay. Steffi, kannst du mir einmal kurz sagen, Horst Held, jetzt, wir haben 18.28 Uhr. Gibt es irgendwelche Infos?
Bislang hat sich Horst Held noch nicht gemeldet.
Hat Matze Koch was gepostet?
Matze Koch hat was gepostet, aber meiner Meinung nach zu Toussaint, aber nicht zu, also
ach, ja. Dann ruft ihn doch mal an.
Ja, wir können ja jetzt alle möglichen Leute auch in die Sendung holen.
Ja.
Das können wir einfach mal, ach, das war das Update, ne? Okay, da scheint noch die Sonne. Okay, dann. Genau. Okay, Leute, wir haben es einfach nicht geschafft. Wir sind so unprofessionell. wir haben nicht alle Updates hier drin in der Sendung.
Sobald wir das
gucken, trotzdem, was sich noch zuträgt.
Sobald wir hier noch offline quatschen, kommt bestimmt die Meldung rein, dann.
Ja, sobald die Sendung hochgeladen ist, gibt es wahrscheinlich was Neues. Tut mir gut. Leid.
Wir hören uns spätestens nach dem Bundesliga-Auftakt der Frauen gegen den 1. FC Nürnberg. Ich sage nochmal, Sonntag, 7. September, Stadion an der Alten Försterei.
Gibt keine Ausreden.
Nee. 18.30 Uhr, Leute.
Gibt keine Ausreden. Die Kinder sind schon im Bett, wir können ins Stadion.
Ja, Attacke. Ich bin die Kinder, die im Bett sein müssen, aber ja.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch und ich glaube, dass ich, egal was ist, wahrscheinlich einfach hingehen muss, auch wenn ich am nächsten Tag einfach meinen ersten Arbeitstag sehr grünesichtig antreten
werde. Ich bin vorher noch den ganzen Tag auf dem Mitarbeiterfest von meiner Firma, ja, und komme dann rübergefahren. Also,
ihr habt es alle ganz schwer.
Ja,
haben wir auch.
In einem Strandbad.
Ernst?
Ich habe es ganz, ganz schwer. Gratis Essen, gratis Trinken. Es wird schlimm.
Ja. Macht's gut.
Tschüss.
Bleibt uns gewogen. Bis denn. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.